Hallo
und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Angst befreit, von der Angst ins Vertrauen. Deine Ängste schränken dich in deinem Alltag ein und du möchtest dein Leben zurück, dann bist du hier. Genau richtig. Heute wird es um das Thema Reizdarm gehen und auch um die große Frage, was war denn eigentlich zuerst da? Die Darmprobleme oder die Angst? Ich würde sagen, wir starten direkt und los geht's.
So, heute bin ich nicht alleine. Ich freue mich sehr. Ich habe heute Katja Spieß bei mir. Ich sag doch Katja, oder?
Kannst gerne Katja sagen.
Und ja, ich hatte nämlich so ein bisschen geguckt und dann dachte ich, okay, du schreibst überall Katja, deswegen dann Katja. Schön, dass du da bist. Wir sprechen heute über das Thema Reizdarm. Du bist Ärztin und unter anderem auf dieses Thema spezialisiert. Vielleicht magst du dich noch mal mit ein, zwei weiteren Worten vorstellen.
Ja, erstmal vielen Dank, Alexandra, für die Einladung. Ich arbeite aktuell als Ärztin in einer Hausarztpraxis, also ganz normal Hausarzttätigkeiten sozusagen, und habe zusätzlich eine Spezialsprechstunde für funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen, also Reizdarm, Reizmagen. Das ist sozusagen mein Spezialgebiet. Und ich bin auf dieses Thema eigentlich irgendwie so indirekt reingekommen. Ich habe selber eine chronische Erkrankung, das ist Schuppenflechtenrheuma. Und die habe ich im Studium sozusagen entwickelt und habe mich dann angefangen, mit ganzheitlicher Gesundheit zu beschäftigen. Für mich war relativ schnell klar, dass ich nur in der reinen sozusagen universitären Medizin nicht vorankomme. Und so habe ich dann angefangen, mich mit Mikronährstoffen zu beschäftigen, mit der Darmgesundheit, mit der Psyche, ganz, ganz viel. Und habe da so meine große Leidenschaft für ganzheitliche Medizin entwickelt. Und da meine Schwägerin dann am Reizdarmsyndrom erkrankt war und ich irgendwann mal gemerkt habe, das kann doch nicht sein, dass ihr keiner helfen kann, habe ich dann sozusagen mich sehr intensiv mit dem Thema Reizdarm beschäftigt und gemerkt, dass ich, was ich sozusagen in den letzten Jahren alles mir angeeignet habe bezüglich ganzheitlicher Gesundheit, auch auf dem Reizdarm sozusagen anwenden kann. Und gleichzeitig hat sich aber auch eine riesengroße Welt für mich eröffnet und ich habe mich da sozusagen verloren und bin sehr glücklich in dieser Welt, wo man sich immer mal wieder verliert und wieder findet und ganz viele neue Erkenntnisse sozusagen, ja, findet.
Ja, cool. Ich glaube, da tut sich ja auch irgendwie total
Ja.
viel, oder? Also das
Total.
ist ja, ne, man denkt ja manchmal, was soll man noch entdecken? Aber so in dem Bereich ist ja alles noch, also irgendwie fühlt sich das so ein bisschen so an, als ob da alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt und da auch noch so ganz viel vor einem liegt, sozusagen, was man an neues Wissen irgendwie ja nutzen kann in dem Bereich, oder?
Ja, total. Ich habe ein ganz, ganz großes Respekt vor diesem Organ. Und ich erinnere, also es ist total spannend, weil ich glaube, es war im dritten Jahr oder im zweiten Studienjahr. Ich war habe bei einer OP assistiert und das war eine Darmresektion. Also das heißt, ein Stück vom Darm wurde entfernt. Und ich weiß noch, diese 3 Stunden waren für mich wie gefühlt 5 Minuten. Ich war so fasziniert von diesem Organ, weil es arbeitet, also wenn man, hört sich jetzt ein bisschen extrem an, aber wenn man so eine OP hat, man sieht ja den ganzen Darm und der ist die ganze Zeit in Bewegung. Also der arbeitet und das zu sehen, wie rhythmisch und harmonisch er da in seiner Einheit arbeitet, das hat mich total fasziniert. Also das, ich weiß nicht, ob da schon eigentlich meine Darmliebe entstanden ist. Und ich merke halt eben, wie gesagt, gleichzeitig, das ist so ein spannendes Organ, der Dünndarm, der Dickdarm, der Magen, also diese Verdauungsorgane. Und das ist alles noch, die ganze Forschung ist in den Kinderschuhen. Und auch wenn ich die Therapien anwende, ist es auch sehr spannend, wie individuell das ist. Also bei dem einen funktioniert das super gut, beim anderen gar nicht. Und da merkt man halt einfach, das sind so komplexe Mechanismen, die da ineinander greifen. Das ist, das ist schwierig. Ist auf jeden Fall ein schwieriges und spannendes Thema.
Absolut. Also zu mir kommen ja viele Menschen mit Angst, die halt auch so eine Thematik haben. Also die eine Reiz oder ich weiß gar nicht, ob man immer sofort dann dazu Reizdarm überhaupt sagt, ne? Aber ich sag mal, die einen empfindlichen Darm haben. So, und es ist ein Thema. Und dann hören die halt in der Verhaltenstherapie so Sachen wie: Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Und ich kenne diesen Ansatz und ich verstehe auch diesen Gedanken und teilweise nutze ich den ja auch bei anderen Ängsten auch. Aber ich denke mir halt dann manchmal so, weil ich es auch selbst tatsächlich von mir kenne. Also mit Anfang 20 habe ich selber einen Reizdarm entwickelt und Wenn mir da jemand gesagt hätte, ja, was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte, dann denke ich mir, ja, dass ich Durchfall kriege und mir in die Hose scheiße. So, und das ist schlimm. Also, das ist, ich finde irgendwie, das ist so, ja, natürlich überlebt man das. Ja, natürlich, wenn jetzt die beste Freundin dabei ist, natürlich ist das irgendwie okay. Und natürlich kann sowas passieren, gar keine Frage. Aber ich verstehe jeden Menschen, der sagt, ich habe da wahnsinnige Angst vor, das wäre mir so unangenehm, das wäre mir so peinlich. Und irgendwie dieser Satz, der kommt mir dann immer, weil ich so denke, so ja, das ist nur das Schlimmste, was passieren könnte, aber ist schon schlimm genug, so, ne? Also, und ich verstehe Menschen, die diese Vorstellung einfach haben, dieses, oh Gott, das ist dann so unangenehm, und dass man dann auch einfach mit, ach, jetzt denke ich da anders drüber, oft einfach nicht weiterkommt, so, ne? Also, das ist ja auch der Grund, warum ich jetzt zum Beispiel sehr nervensystemorientiert arbeite, aber es auch immer wichtig finde, dass halt parallel halt was Medizinisches einfach passiert. Also, wie gehst du denn mit, ja, mit einem Patienten oder einer Patientin um, die mit einem Reizdarm kommt? Also, was macht denn Sinn, wie man das Ganze quasi angeht?
Also ich könnte jetzt zu dem, was du gesagt hast, gefühlt so viel sagen. Aber ich lasse jetzt mal kurz dieses Thema in die Hose machen. Da, vielleicht kommen wir ja nochmal auf diese Angst mal zu sprechen, aber auf deine Frage hin. Also das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass ein Reizdarm ist eine Ausschlussdiagnose. Das heißt, wenn du zum Hausarzt gehst und dann deine Beschwerden schilderst und der dir sagt, oh, Sie haben einen Reizdarm, dann kann ich dir sagen, dass so kann ein Arzt das an der Nasenspitze nicht diagnostizieren. So, und das passiert halt ganz häufig, wenn die Beschwerden eben nicht ganz gravierend sind, dass man erstmal sagt, ach naja gut, Sie haben einen Reizdarm. Und da ist es wichtig als Patientin, dass man da nicht sich damit zufrieden gibt, sondern dann eben sagt, na gut, wenn Sie eben zu diesem Thema nicht so viel Ahnung haben, also so sollte man das vielleicht nicht sagen, aber indirekt könnten Sie mir eine Überweisung geben zu einem Gastroenterologen. Und dann macht man wirklich eine ausführliche Funktionsdiagnostik. Und je nachdem, welcher Reizdarmtyp das ist, ob das eher in Richtung Durchfall geht, schmerzdominant, blähdominant, verstopfungsdominant, wird dann sozusagen die Diagnostik vom Arzt angeordnet. Und dazu gehört unter anderem, wie gesagt, je nach Typ auch mal eine Darmspiegelung oder eine Magenspiegelung. Es gehört dazu eine Stuhluntersuchung, es gehört ein Ultraschall dazu. Eigentlich sollte man sich auch gynäkologisch vorstellen, also als Frau, da auch sozusagen zum Beispiel Endometriose eine Rolle spielen kann und ähnliche Beschwerden wie ein Reizdarmsyndrom zeigt. Das heißt, das ist eine sehr umfangreiche Funktionsdiagnostik, bevor wir überhaupt diese Diagnose stellen. Und das sehe ich halt ganz häufig in der Praxis, dass diese Diagnostik zu kurz kommt. Das heißt, man macht vielleicht maximal eine Darmspiegelung. Und wenn da eben keine chronisch entzündliche Darmerkrankung dahinter steckt, dann sagt man, gut, Sie haben ein Reizdarmsyndrom. Aber da ist es halt eben noch nicht getan. Es gibt also Atemtestungen auch, unter anderem, um zu gucken, ob man irgendwelche Kohlenhydrat-Malabsorption hat, wie Fructose, Laktose, aber auch ganz häufig übersehen, eine Dünndarmfehlbesiedlung, ne, wo man einen Glucose- oder Laktulose-Atemtest machen sollte. Eine Bauchspeicheldrüseninsuffizienz wird auch häufiger mal übersehen. Da sollte man die Elastase im Stuhl messen. Also das heißt, da sollte man auf jeden Fall einen Arzt finden, der das auch wirklich mit einer Expertise macht. Und warum sage ich das? Dadurch, dass ich ja als Hausärztin arbeite, sehe ich halt natürlich einfach ganz viele Krankheitsbilder. Und ich bin keine Schulter-Spezialistin. Das heißt, wenn jemand mit einer Schulter kommt, kann ich erstmal so das Grobe. Und wenn ich merke, mit dem Groben komme ich mit dem Patienten voran, dann ist super. Aber wenn ich merke, mit dem Groben, was ich weiß, komme ich nicht voran, dann schicke ich den an einen Experten weiter. Und ich finde, das ist die Aufgabe des Arztes, auch für sich selber zu wissen, was kann ich und was kann ich nicht.
Ja, absolut. Ich finde es immer so schwierig. Also ich kann es ja einmal sagen, wie es bei mir war. Das ist jetzt aber auch ja echt schon 20 Jahre her. Das ist ja echt schon irgendwie so eine Zeit lang vergangen und vielleicht läuft es ja mittlerweile anders. Aber ich höre es ja auch ganz oft von Klienten und Klientinnen, dass das halt nicht so passiert. Und das heißt, du sagst schon, dass man so ein bisschen vehement dann dafür einstehen muss, oder?
Auf jeden Fall. Weil, also,
Hm.
Ich glaube, das ist häufig dieses Gefühl, man geht zum Arzt und er hilft mir. Und man muss einfach ganz klar sagen, gerade in der Hausarztpraxis, man hat maximal, also wirklich maximal 15 Minuten Zeit. So, also es ist wirklich ganz, ganz kurz. Und wenn man das Gefühl hat, dass der Arzt das irgendwie nicht richtig einschätzt oder man hat das Gefühl, da wird nicht ausreichend Diagnostik betrieben, dann ist das sozusagen liegt es in deiner Eigenverantwortung zu sagen, ich muss den Arzt wechseln oder ich spreche das offen an, dass ich dieses Gefühl habe, dass ich gerne mehr Untersuchungen haben möchte. Das ist wichtig, dass man sozusagen nicht diese Verantwortung einfach auf den Arzt sozusagen dem Arzt gibt und dann sagt zu Hause, ja gut, er hat nichts untersucht, also wird schon nichts sein, sondern wenn du da ein nicht gutes Bauchgefühl hast, dann musst du auch darauf bestehen. Wichtig beim Reizdarm oder beziehungsweise insgesamt bei Verdauungsbeschwerden ist, dass man natürlich nicht in so eine Überdiagnostik kommt. Überdiagnostik heißt für mich, vor 4 Jahren wurde zum Beispiel eine Darmspiegelung gemacht, die Beschwerden sind gleich geblieben und jetzt geht man zum Arzt und sagt, ich möchte noch mal eine Darmspiegelung. Das wird einen nicht wirklich weiterbringen. Klar, wenn sich die Symptome verändert haben, kann es sinnvoll sein, noch mal eine Darmspiegelung zu wiederholen. Aber es geht halt eben mehr darum, wenn bei dir schon etwas an Diagnostik gemacht worden ist, dass man guckt, ist diese Diagnostik vollständig gelaufen? Na, darum geht's.
Ja, okay. Okay, also dranbleiben, Eigenverantwortung, super wichtiges Thema. Wie ist das denn generell bei einem Reizdarm? Ich hatte es ja gerade eben schon im Vorgespräch so ein bisschen angedeutet. Was kann man sagen, was zuerst da war? Also die Angst oder die Darmbeschwerden oder erst die Darmbeschwerden und daraus resultiert die Angst?
Das ist eine richtig, richtig gute Frage. Und die Studien zeigen ganz klar, es geht in beide Richtungen. Das heißt,
Okay.
wenn man eine Angsterkrankung entwickelt, hat man ein höheres Risiko, in den nächsten Jahren auch ein Reizdarmsyndrom zu entwickeln. Und das macht Sinn, weil eine Angsterkrankung, das hast du ja schon gerade gesagt, geht unter anderem auch einher mit einer Dysregulation des autonomen Nervensystems. Und da das autonome Nervensystem sehr wichtig ist für die ganzen Verdauungsorgane, können sich natürlich auch da Funktionsstörungen entwickeln. Und es geht aber auch andersrum, wenn man ein Reizdarmsyndrom entwickelt und sowas wie einen Stuhldrang hat und eben auf einmal Ängste entwickelt, dass man sich in die Hose macht oder dass man die Kontrolle verliert und starke Bauchschmerzen hat, ne, wenn man mit Freunden ausgeht, dann kann sich natürlich auch eine Angsterkrankung entwickeln. Aber das ist dann eher noch viel mehr aus diesem also die erlernte Angst, ne? Also das heißt, die Mechanismen sind ein bisschen anders, aber es geht in beide Richtungen.
Ja, okay. Ja,
Und das
gut.
zeigen auch Studien, also sowohl als auch.
Okay, also beides möglich.
Beides
Okay.
möglich, beides möglich, ja.
Was passiert denn bei Angst? Ich meine, du hast es jetzt gerade schon gesagt, ne, dass es auch viel mit dem Nervensystem zusammenhängt, aber was passiert denn bei Angst, dass es dann wirklich so, ja, im wahrsten Sinne des Wortes so auf den Darm schlagen kann?
Genau, also Angst geht ja immer einher mit einem Zustand, als wäre man in einem Alarmmodus, in Gefahr. Ich bin in Gefahr. Und Gefahr bedeutet für uns ganz vereinfacht gesagt, es wird Cortisol ausgeschüttet. Und wenn Cortisol ausgeschüttet wird, dann wird das Ganze, und das ist mir immer so wichtig zu erklären, dieses Psychosomatische. Wenn jemand sagt, ja, das ist ja psychosomatisch, dann denkt jemand, oh Gott, ich bilde mir das ein. Aber psychosomatisch heißt eigentlich übersetzt, was macht Cortisol in unserem Körper, was man dann auch wirklich, was dann messbar ist. Ne? Also Cortisol erhöht den Blutdruck, es erhöht die Herzfrequenz und das ist jetzt sozusagen auf der ersten Ebene und auf der Verdauungsebene macht das natürlich eine geringere Durchblutung. Wir wissen, dass Cortisol eine Veränderung der Darmmikrobiota mit sich bringt. Wir haben eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass wir auch eine Dysregulation im darmassoziierten Immunsystem haben. Das heißt, wir neigen eher zu einer leichten Entzündung, also Silent Inflammation. Und gleichzeitig erhöht es auch die Darmbarriere, also eine Störung in der Darmbarriere, die für uns super, super wichtig ist, damit wir eine gute Darmgesundheit haben. Das heißt, wir sehen, dass Cortisol ganz, ganz viele negative Wirkungen hat auf unsere Darmgesundheit. Und gleichzeitig, wenn natürlich der Sympathikus mit dem Cortisol aktiv ist, ist unser Parasympathikus, unter anderem zum Beispiel der Nervus vagus, der ja für die Verdauung so wichtig ist, der wird natürlich eher gehemmt, vereinfacht gesagt, sodass eben die Durchblutung, dass wir wissen, dass dieser Nervus vagus mit der Mikrobiota sozusagen sich durch kurzkettige Fettsäuren, so Butyrate, dass da sozusagen ein Link besteht. Und wenn dieser Link verändert ist, dass dann der Nervus vagus nicht ausreichend stimuliert wird und damit auch die Verdauungsleistung schlechter ist. Also das heißt, es ist super, super komplex. Und so kann man sich eben auch vorstellen, wie so eine Angst, die dann sozusagen also wenn man ein Reizdarmsyndrom entwickelt hat, dann eine Angst eben so eine Reizdarmsymptomatik deutlich verschlechtert. Deswegen ist ja auch in den Leitlinien eine Verhaltenstherapie, eine Psychotherapie integriert in den ganzen Therapiekonzept, in ein Therapiekonzept.
Absolut, ja. Jetzt hast du gerade auch schon so gesagt, Darmbarriere und sowas. Hat das was mit Leaky Gut zu tun?
Genau, Darmbarrierestörung ist ein Leaky Gut. Genau, aber Leaky Gut hört sich so. Wie soll man das? Leaky Gut ist immer so dieses, so alle reden über ein Leaky Gut und Darmbarrierestörung hört sich so ein bisschen fachlich an. Deswegen
Ja,
hört
und
das so.
man kann sich, finde ich, eher was drunter vorstellen,
Ja, weil Leaky Gut
wenn man
ist
das Wort
so,
noch nicht gehört hat. So, ja.
genau, weil Leaky Gut hört sich an, als hätte man Löcher im Darm. Hat man halt nicht, ne? Es geht um den Zusammenhalt der Zellen. Und was viele nicht wissen, das ist, finde ich total spannend, wenn man sich jetzt die Haut unter einem Mikroskop anschaut, dann haben wir ganz, ganz, ganz viele Schichten an Hautzellen. Ne? Weil wir sind ja die ganze Zeit mit der Umwelt in Berührung und wollen natürlich nicht, dass irgendwas in unser Körper gelangt. Dadurch aber, dass wir beim Darm ja genau diese Nährstoffaufnahme möchten, ist diese Zellschicht halt nur einschichtig. Es ist wirklich nur ein Zell. Zellen, Zellen, Zellen. Und diese Zellen sind eben durch bestimmte Tight Junctions, durch Okludine, also spezielle Proteine verbunden, damit das eben reguliert wird. Wann kann was rein, wann kann was, also raus eher nicht, aber was kann rein. Und wenn das gestört ist, dann entwickeln sich ganz viele Probleme, ganz vereinfacht gesagt.
Ja, okay, super. Und das hat ja auch irgendwie dann alles mit Ernährung zu tun, oder? Also wie wichtig ist der Part Ernährung bei der ganzen Sache?
Bei Reizdarm oder bei Angst nochmal Thematik?
Ja, vielleicht jetzt erstmal bei Reizdarm.
Also, man muss dazu sagen, zu mir kommen Patienten und Patientinnen, die haben häufig, also ich würde wirklich sagen, zu 90% eine Top-Ernährung.
Okay.
Warum? Weil das sind natürlich schon Menschen, die einiges ausprobiert haben und jeder, der irgendwie Verdauungsbeschwerden hat, denkt als allererstes, okay, irgendwas, was ich mir gerade einführe, tut mir nicht gut. Das
Das
heißt,
ist das Erste, was man
das
denkt,
ist das
naja.
Erste, was man denkt. So, das heißt, die Optimierung der Ernährung ist schon ganz, ganz häufig eigentlich da, wenn jemand bei mir ist. Wenn jetzt jemand in der Hausarzt-Sprechstunde mit Verdauungsbeschwerden kommt, wirklich eher, ich würde sagen, nicht Reizdarm, was jetzt schon über Jahre oder ne, mehrere Monate besteht, sondern eher, dass der wirklich sagt, ich habe irgendwie Verdauungsbeschwerden und dann sprechen wir darüber, was er eigentlich so isst und trinkt und dann denke ich so, ja, okay, ich verstehe, warum du Verdauungsbeschwerden hast. Da kann man mit Ernährung extrem viel machen, ne? Und sehr, sehr schnell das Ganze optimieren. Bei so einem schon manifesten Reizdarmsyndrom, da gibt es so viele Funktionsstörungen und die Patientinnen, die zu mir kommen, die sind meistens schon so, ich sage jetzt mal, übertherapiert. Die haben schon ganz viele Diäten gemacht und da fange ich nicht an mit einer Ernährungstherapie. Da ist es häufig, dass wir wirklich erstmal einfach uns das Ganze anschauen, noch in der Diagnostik, also zum Beispiel Darmbarriere, ne, Dünndarmfehlbesiedlung, dass wir uns das anschauen und dass ich erstmal versuche, da mehrere sozusagen Therapiesäulen aufzustellen, unter anderem auch mit einer Psychotherapeutin, und wir dann erstmal sozusagen ganz viel auch am Mikrobiom und an der Darmschleimhaut arbeiten. Und wenn das erst alles nicht funktioniert, dann versuche ich mit speziellen, das sind wirklich Diäten, aber nicht eine Diät auf langfristiger Sicht, sondern das sind eher für mich Ich sage dazu immer so eine Diät für die Diagnostik. Also ob wir zum Beispiel eine histaminarme Diät für 2 Wochen oder eine schwefelarme Diät machen. Das sind sozusagen für mich, um zu gucken, welcher Mechanismus steckt dahinter, um das für mich besser zu verstehen. Und die ganz typische Low-FODMAP-Diät, die ja sozusagen empfohlen wird beim Reizdarm, die ist auch schon häufig bei meinen Patienten schon mal durchgeführt worden. Das heißt, ich ordne sie selten an. Wenn jemand aber jetzt kommt und sagt, ich habe das noch nie gemacht, so also eine Low-FODMAP-Diät, das geht ja vereinfacht gesagt darum, dass man diese speziellen Ballaststoffe aus der Ernährung streicht, weil die eben vermehrt Luft produzieren. Das sind Ballaststoffe. Also Fructooligosaccharide sind das ja unter anderem auch, aber auch Laktose, das ist jetzt kein Ballaststoff an sich, aber auf jeden Fall nimmt man bestimmte Zuckerarten raus, weil eben diese Zuckerarten werden von den Bakterien fermentiert und das macht häufig dann eben eine Bildung von Gasen und wenn man schon so eine Sensitivität hat und der Darm sozusagen gedehnt wird, dann können auch Schmerzreize entwickeln. Das heißt, man nimmt alles, was irgendwie gasbildend wirkt, raus. Und guckt dann im Verlauf, indem man diese einzelnen Zuckern wieder einführt, welcher Zucker macht eigentlich dir am meisten Beschwerden. Und diese Diät, die empfehle ich auch immer mit einem Ernährungsberater zu machen, weil häufig passiert, dass man macht erstmal diese Eliminationsdiät, die dauert meistens so 4 bis 6 Wochen, wo man auf alles verzichtet. Es geht einem besser. Und dann diese Wiedereinführung von den Lebensmitteln, das schaffen viele so auf eigene Faust nicht so gut. Und dann sind sie am Ende der Diät nicht wirklich schlauer, weil es geht nicht darum, diese Low-FODMAP-Diät langfristig durchzuziehen. Darum geht es nicht, weil das wiederum auf eine lange Sicht reduziert die mikrobielle Vielfalt im Darm. Das heißt, das ist nicht das Ziel, sondern eigentlich ist es das Ziel, dass du am Ende zum Beispiel weißt, ach, das sind die Fructooligosaccharide, heißt Zwiebel und Knoblauch machen mir Beschwerden. Bei den anderen kriege ich das gut hin, also reduziere ich erstmal die Knoblauch und Zwiebeln, versuche an meine Darmgesundheit zu arbeiten und dass ich da langfristig wieder natürlich Knoblauch und Zwiebeln wieder essen kann. Also es gibt keine Ernährungstherapie, die, ich sag jetzt mal, ursächlich ein Reizdarmsyndrom therapiert. Also, dass du sagen kannst, ich mache jetzt 3 Monate diese Diät und dann sind meine Darmbeschwerden besser, sondern es geht darum, man nimmt die Diäten für Diagnostikzwecke, um herauszufinden, was für Unverträglichkeiten habe ich. Nach diesen Diäten ergänzt man das Ganze um einfach einen gesunden Lebensstil, also dass man einfach auf so Sachen wie 3 Mahlzeiten, das sind so Gruppen, ne? Es ist immer sehr individuell, aber dass man eben nicht die ganze Zeit dazwischen snackt, dass man darauf achtet, ausreichend Ballaststoffe, nicht hochverarbeitete Lebensmittel, ne? Also das heißt, so die Basics, die sollten natürlich stimmen. Wenn die nicht stimmen, dann funktioniert, also wenn jemand irgendwie die ganze Zeit immer in der Nachmittagspause Schokocroissant und morgens ist das irgendwie Schokopops Müsli, dann wird es ein bisschen schwierig, ne? Aber wie gesagt, die meisten Patientinnen, die zu mir kommen, ich gucke mir die Ernährungspläne an und denke so, das ist schon richtig gut.
Ja, die Leute wissen einfach mittlerweile ja schon auch viel, ne? Man verliert sich zwar dann manchmal auch in diesem ganzen Wissen, aber das erlebe ich tatsächlich auch so, dass ich so denke, okay, ihr wisst schon so viel, aber genau, wie kommt man dann in die Umsetzung? Da braucht es dann einfach oft noch so in Unterstützung, ne? Nochmal so ein bisschen fein justieren, was könnte jetzt der mögliche weitere Weg sein, so, ne? Was würdest du denn sagen? Fällt dir da irgendwie was ein, was irgendwie so ein, ja, irgendwie ein großer Fehler oder generell ein Fehler ist, den viele machen mit einem Reizdarm?
Strikte Diäten. Also genau eigentlich das, was wir jetzt besprechen, weil also viele kommen ja auch und denken sogar auch, wenn sie zu mir in die Sprechstunde kommen, jetzt kriegen sie so einen Ernährungsplan. Weil also das, was Menschen mit einer chronischen Erkrankung erleben, ist Kontrollverlust. Das heißt, wir wollen irgendwie diese ganze Erkrankung kontrollieren. Und das geht natürlich sehr gut über Ernährung, weil wir können das ganz genau abmessen, wir können genau sagen, das esse ich nicht. Und dann hat man irgendwie das Gefühl, ich
Ich mach
kontrolliere
was,
das.
ne?
Genau, ich mache was. Und das Problem ist, wenn man dann aber in diese strikte Diäten reingeht, dass, wie gesagt, langfristig das sowieso nicht optimal ist für die Darmgesundheit und gleichzeitig das einfach ein extremer Trigger ist für unser Nervensystem, ne? Also ich kann nicht mehr auf irgendwelche Veranstaltungen, ich muss da genau darauf penibel achten, wenn ich dann irgendwie doch was gegessen habe, was ich nicht darf. Das macht so viel Stress und das wirkt halt eher negativ auf die ganze Symptomatik, als dass es was nützt. Ja, und dann kommt ja auch häufig dieses Gefühl von, jetzt habe ich das irgendwie weggelassen, jetzt geht es mir ein bisschen besser, dann habe ich auf einmal nicht mehr so viel Disziplin, dann schaffe ich das nicht, dann geht es mir schlechter, dann gebe ich mir selber die Schuld. Also da entwickelt sich so ein Teufelskreis, der halt eben für unser Nervensystem, und wir wissen, dass Nervensystemarbeit das A und O ist, dass es halt einfach suboptimal ist. Also deswegen würde ich definitiv sagen, das ist ein großer Fehler. Es ist ein großer Fehler, glaube ich, auch unter anderem, wenn man eben nicht die Verantwortung übernimmt und sagt, na gut, der Arzt hat ja gesagt, wird nichts sein und deswegen lasse ich das auch ruhen, sondern ich finde, man sollte dann wirklich sagen, nee, ich suche mir jemanden, der sich damit auskennt und dann mache ich das einmal und wenn es halt nicht funktioniert hat, hat es nicht funktioniert, aber ich habe es einmal mal sozusagen sehr ausführlich mal diagnostizieren lassen. Das ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig, was ich einem mitgeben möchte.
Okay, das sind jetzt so die Sachen so, ja, die irgendwie falsch laufen können oder vielleicht nicht so ideal sind. Was würdest du denn sagen, was wäre so das Erste und vielleicht Wichtigste, wenn man das so sagen kann, weil es sind ja immer mehrere verschiedene Punkte, aber was würdest du sagen, wenn du nur so eine Sache sagen könntest, was das Wichtigste ist?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe aktuell auch zwei sehr junge Patientinnen und da spielt eine ganz, ganz große Angst, dass diese Beschwerden nie weggehen. Und ich glaube, wenn jetzt jemand gerade zuhört und er hat irgendwie seit einem halben Jahr diese Beschwerden, dann ist für mich erstmal, glaube ich, das Wichtigste zu sagen, hab Vertrauen in deinen Körper, dass er sich auch gut selbst regulieren kann. Und wenn man aber jedes Mal, wenn man dann sozusagen diese Darmbeschwerden hat, in diese Stressreaktion reingeht, ne, oh Gott, jetzt habe ich schon wieder Beschwerden, das wird für immer bleiben, ich kann nie wieder mein Hobby ausführen und in diese, wahrscheinlich genau an das, was du arbeitest, ne, also diese Endlosschleifen der Angst und der Verzweiflung, dass man zu sich immer wieder sagt, stopp. Ich mache mir jetzt einen Plan. Ich überlege, was brauche ich jetzt? Wie lange habe ich jetzt die Beschwerden? War ich jetzt beim Arzt und es wurde richtig diagnostiziert? Brauche ich vielleicht doch noch mal eine Ernährungsberatung? War das vielleicht eine sehr stressige Situation? Ich muss, ne, muss vielleicht jetzt gerade ein paar Themen runterfahren oder brauche ich vielleicht doch noch mal eine Psychotherapie zusätzlich? Also nicht in diese Angst zu verfallen, sondern sich hinzusetzen, sich einen Plan zu machen, was wären die möglichen Schritte, sozusagen einen kühlen Kopf zu behalten. Und wenn man das schon, ich sage jetzt mal, die Diagnostik hinter sich hat und es ist wirklich jetzt ein Reizdarmsyndrom, dann gibt es wirklich gute Therapeuten, die an dieser Thematik arbeiten. Und ich kann wirklich sagen, es gibt natürlich immer einen Teil, bei dem es nicht irgendwie besser wird, egal was man macht, das gibt es ja. Aber bei den meisten wird es deutlich besser und manche werden dann auch komplett beschwerdefrei. Das ist mir wichtig zu sagen, denn Glaube und Hoffnung ist, finde ich, in der Genesung sehr, sehr wichtig. Und ich hatte jetzt auch zum Beispiel Anfang des Jahres selber auf einmal so ein Ohrgeräusch und dann habe ich selber noch mal mich erinnert, wie ich früher auch als Patientin war, diese: Oh Gott, jetzt habe ich diesen Tinnitus, jetzt wird er für immer bleiben. Und dann fokussiert man sich darauf, ne? Und das Gehirn, das macht ja auch bestimmte Bahnen immer wieder auf also die Fokussierung auf das jetzt bei mir, oh, auf dieses Ohrgeräusch. Und jetzt bei einem Reizdarm-Patienten oder Patientin eben auf diese Schmerzkomponente. Und wenn man immer diese Bahnen fährt, das merkt sich das Gehirn. Also auch immer wieder so diese Ablenkung und ins Vertrauen gehen, dass sich das reguliert. Und ich muss sagen, es wird immer besser. Es ist bei mir noch nicht ganz weg, mein Ohrgeräusch. Aber es ist jetzt schon deutlich besser geworden. So. Und weil ich einfach, ich habe für mich entschieden, so, das ist jetzt ein Zeichen für mich, ein bisschen ruhiger zu machen. Aber ich weiß, ich vertraue in meinen Körper, dass er sich regulieren kann.
So ein bisschen auch dieses Annehmen, ne? Das heißt nicht, dass man das toll finden muss, was man gerade hat, aber dass man es jetzt einfach in diesem Moment gerade versucht anzunehmen, dass es jetzt so ist. So, ne?
Genau.
Mm,
Genau,
ja.
nicht dagegen eben kämpft, weil Kampf heißt immer Cortisolausschüttung, heißt immer Stress, ne? Und in dem Moment, wo ich das erstmal annehme und überlege, okay, wie lebe ich damit, ne? Und was du auch wahrscheinlich ganz häufig mit deinen Klienten und Klientinnen machst, das bringt schon ganz, ganz viel auf Symptomebene.
Ja, das erlebe ich auch so. Witzigerweise vielleicht jetzt auch noch mal um so ein bisschen, ja, vielleicht auch noch mal so ein bisschen Hoffnung dazulassen. Das finde ich nämlich auch immer wichtig, dass man einfach, das ist wirklich die meisten, die bei mir anfangen in der Therapie, wirklich, ich weiß, die Frage kommt irgendwie die ersten fast schon Minuten, aber wenn nicht auf jeden Fall ersten Stunden, ist immer, geht das jemals wieder ganz weg? Das ist so, und ich verstehe es auch. Ich verstehe es auch. Wenn man so aktiviert ist, wenn man so unruhig ist die ganze Zeit, wenn man, ich verstehe diese Frage total. Und gleichzeitig wissen die Leute, glaube ich, auch, dass die hundertprozentige Antwort kann ihnen keiner geben. Und trotzdem darf man halt Vertrauen haben. Ne? Deswegen das, was du gesagt hast, das finde ich so wichtig. Und bei mir war es zum Beispiel so, und vielleicht kann das auch noch mal ein bisschen Hoffnung machen, nicht in Form von, ich muss nichts machen, weil das auf gar keinen Fall, lasst euch da nicht hängen. Aber bei mir war es tatsächlich so, ich hatte echt in meinen 20ern ganz, ganz, ganz viel Thema mit Reizdarm. Und das hat sich dann auch mit der Angst total verwoben. Und bei mir kann ich ganz klar sagen, dass, oder was heißt hier ganz klar sagen, aber ich hatte halt so eine super unglückliche Toilettensituation in Amerika. Ich hatte irgendwie Pizza gegessen und dann halt gefühlt einen halben Liter Cola darauf getrunken, wie man das da so macht, sage ich jetzt mal so doof. Kriegt man dann ja so dahingestellt. Ja, und dann waren wir irgendwie in einem Geschäft danach, weil wir noch ein bisschen shoppen wollten und mit einmal von jetzt auf gleich musste ich auf Toilette, aber richtig. Und dann war da sogar eine. Also ich hatte echt Glück, weil der Laden sah nicht so aus, als ob der eine Toilette hätte. Und dann wahrscheinlich hat er auch gesehen, oh Gott, mir rann schon der Schweiß. Wahrscheinlich hat er nur gedacht, oh Gott, wenn ich die jetzt nicht auf Toilette lasse, haben wir hier gleich alle was davon. Und dann, sprich, es ist eigentlich im Außen ja gar nichts passiert. Aber von dem Moment an ging nichts mehr, weil ich dachte mir, okay, ich kann nirgendwo mehr hingehen. Und mein Körper hat sich so unsicher gefühlt. Und das hatte ich dann wirklich in den 20ern ziemlich, ziemlich lange, bis ich dann irgendwann schwanger geworden bin. Ich hatte das dann schon nicht mehr so dolle, aber trotzdem immer noch irgendwie. Und dann hat sich ja so mein ganzes Leben verändert und mit einmal hat sich auch das verändert. Und ich kann gar nicht sagen, habe ich mich dann anders ernährt, weil ich nicht mehr arbeiten war, zumindest so im klassischen Sinne, war einfach der ganze Stress raus, den ich arbeitstechnisch hatte. Also ich kann das gar nicht betiteln, aber es ist so viel besser geworden. Und dann habe ich halt angefangen mit Nervensystemregulation, aber es war davor schon ein Ticken besser. Ne? Also so, wo ich auch denke, ich kann es gar nicht greifen, weil mich auch ganz viele immer fragen, ja, was hast du denn gemacht? Ich kann es gar nicht sagen, weil es sind so viele kleine Punkte dann gewesen, aber es war bei mir dann auch wirklich so ein krasser Lebenswandel, der zufällig irgendwie passiert ist, so, den ich gar nicht geplant habe, so, ne? Und das hätte ich vorher nie gedacht, dass das irgendwie
Das,
so gut wieder werden kann.
ja, und das ist halt so spannend, was du ansprichst, weil das sehe ich auch ganz häufig. Wir wissen halt, dass auch unsere hormonelle Gesundheit, also gerade, warum habe ich so viele Frauen und warum neigen Frauen noch mehr zu der Entwicklung eines Reizdarmsyndroms, ist die hormonelle Thematik. Diese ganzen hormonellen Umschwünge, und das ist ganz spannend, weil viele Patientinnen mir eben auch erzählen, dass ihnen eine Schwangerschaft sehr gut getan hat. Es ist jetzt keine Therapieoption. Werdet alle schwanger und und da dann wird auch das Reizdarmsyndrom weggehen. Und es ist natürlich auch nicht bei allen, aber man sieht diese Tendenz. Das ist ganz spannend. Also, dass
Spannend,
da
okay.
wirklich, und daran erkennen wir wiederum diesen Nutzen, und das mache ich auch immer mehr und mehr in der Praxis, dass ich die hormonelle Gesundheit der Frauen mit einbeziehe. Also die Hormone spielen einen ganz, ganz großen Einfluss auf unsere Darmbewegungen, auf, wir wissen, es gibt ein Östrobolom. Also das heißt, es gibt bestimmte Bakterien, die das Östrogen umwandeln können. Und dadurch, dass Östrogen wieder aufgenommen wird und nicht ausgeschieden wird, sodass wir zum Beispiel zu einer Östrogendominanz, was zu einer Östrogendominanz führt. Also es ist so, so spannend. Hormone haben einen riesigen Einfluss auf unsere Darmgesundheit und deshalb leiden ja auch so viele Menschen zum Beispiel mit einer Endometriose auch an Reizdarmsymptomen, weil dieser Link der hormonellen Dysbalance und damit der einer Dysbalance in der Darmgesundheit so nah beieinander ist. Und wenn wir es weiterspinnen, eben dysreguliertes Nervensystem, dysregulierte
Ja, ach, Wahnsinn. Aber jetzt ganz, es gibt ja keine doofen Fragen, aber wenn ich jetzt meine Hormone, also wenn ich da was wissen möchte, dann gehe ich zur Gyn. Oder wo geh ich hin, wenn ich das checken lassen möchte?
Sehr gute Frage. Es gibt einige Gynäkologinnen, die sich darauf spezialisiert haben. Die gibt es. Es sind aber leider wenige. Das Problem, wenn man zu einer Gynäkologin mit einem hormonellen Problem kommt, dass sie einem einfach sagt, gut, also dein Zyklus funktioniert nicht, also machen wir einfach mit der Pille einen künstlichen Zyklus. So. Ist das jetzt die Lösung? Ich denke definitiv nicht. Das ist ein Problem. Das heißt, ich würde mir auf jeden Fall eine Frauenärztin oder das machen auch sozusagen Mediziner mit der Bezeichnung funktionelle Medizin, dass man sich auf jeden Fall jemanden holt, der sich mit den Hormonen auskennt. Und da ist halt so ein bisschen die Frage, bei den jungen Frauen, da gibt es viele Pflanzen, also das heißt, man arbeitet da eher mit pflanzlichen Präparaten, man schaut sich die Mikronährstoffe an, dass sozusagen auch Östrogenabbau, Progesteron, die sozusagen nicht die Entwicklung, sondern die Produzierung von Progesteron, dass das alles gut läuft. Und gleichzeitig ist einfach sozusagen diese Stresskomponente ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil eben, wenn wir uns die Hormonachse anschauen, wenn wir viel, werden sozusagen die ganzen Hormone unter anderem aus Cholesterin gebildet. Und aus Cholesterin werden aber auch die Stresshormone gebildet. Und wenn wir sehr viel Stresshormone bilden, dann wird halt weniger Progesteron, also das, was wir in der zweiten Zyklushälfte ausschütten, gebildet. Das heißt, da kann sich schon sozusagen eine Dysbalance entwickeln. Das heißt, bei jungen Frauen arbeitet man viel mit Nervensystem, man arbeitet viel mit Mikronährstoffen. Darmgesundheit, wie gesagt, ist sehr wichtig. Also das heißt, man guckt, wo ist die Funktionsstörung und arbeitet dann sehr ganzheitlich. Bei Frauen, die schon in Richtung Perimenopause, Menopause gehen, arbeitet man ganzheitlich, genauso wie bei den jungen Frauen. Was heißt den jungen Frauen? Bei den sehr jungen Frauen und bei den anderen jungen Frauen. Und gleichzeitig arbeitet man aber auch schon mit bioidentischen Hormonen, weil der Körper einfach natürlich nicht mehr ausreichend bildet. Also, dass man da einfach noch zusätzlich, meistens wird das gecremt, ne? Also, dass man da noch zusätzlich Progesteron nimmt.
Okay,
Oder
super.
Östrogene, ne? Je nachdem. Also das heißt, da würde ich schon gucken, dass sich jemand darauf spezialisiert hat. Die meisten ganz normalen Gynäkologinnen und Gynäkologen machen das nicht.
Okay. Ja, super.
Ja.
Das waren ganz viele, ganz, ganz tolle Infos und ich glaube, es muss jetzt erstmal alles ein bisschen sacken und gleichzeitig ist es natürlich ja noch nicht alles. Ich hätte noch tausende Fragen, du könntest noch stundenlang wahrscheinlich erzählen von dem Thema. Aber es gibt ja auch Möglichkeiten, wie man noch ein bisschen mehr Wissen zu dem Thema bekommt. Du kannst ja mal ein bisschen erzählen. Du hast ja selber auch einen Podcast. Du hast auch, glaube ich, mit ein Buch geschrieben. Erzähl doch noch mal ein bisschen, wo die Leute dich so finden, wenn sie jetzt noch ein bisschen mehr eintauchen wollen.
Genau, also ich habe vor, es sind jetzt schon fast, glaube ich, 3 oder 4 Jahre, habe ich mit meiner Schwägerin Carina Spieß das Buch Scheißangst geschrieben. Und da geht es halt eben ganz viel um Reizdarmsyndrom, aber auch Angsterkrankungen. Gleichzeitig arbeite ich, wie gesagt, in der Hausarztpraxis hier in Norderstedt nahe von Hamburg. Sowohl als Hausärztin und mache gleichzeitig eben meine ganzheitliche Darmsprechstunde. Und man kann mich auf Instagram finden, da bin ich auch ekaterina.spießt. Da gebe ich immer wieder ein bisschen Content, aber die Zeit, das kennst du wahrscheinlich auch, ist begrenzt.
Oh ja.
Vor allem wir Therapeuten werden da ja nicht dafür bezahlt wie jetzt andere Influencer. Von daher, genau, das ist sozusagen noch eine Möglichkeit. Und ja, ich habe noch einen eigenen Podcast. Ich mache jetzt aber eine kleine sozusagen Sommerpause, weil wir wissen ja, wichtig ist, dass man auch immer selber schaut, dass man nicht zu viel auf den Schultern trägt, sagen wir es mal so.
Das eigene
Und
Nervensystem im
genau, das
Blick.
eigene Nervensystem sollte man nicht vergessen. Und ich weiß nicht, ob du auch so diese Shownotes hast, wo man das alles einmal verlinken kann. Und genau, also das ist ein Reizdarm-Podcast und da ist es mir wichtig zu sagen, dass dass dieser Podcast auch kostet. Also der kostet 9,99 € sozusagen einmal, das bezahlt man pro Monat. Es sind aber 30 Tage kostenlos. Also wenn du da ein bisschen reinhören willst und gucken möchtest, was ich da so erzähle, dann kannst du das gerne machen.
Super, genau. Ich verlinke alles und also ich glaube, wenn man einfach diese Thematik hat, dann sind halt 10 € auch nichts, ne? Also
Ja,
ich meine,
und wie
was man
gesagt,
da
wenn.
alles irgendwie investiert in, ich weiß nicht was alles, da macht das ja auf jeden Fall Sinn. Deswegen finde ich das ein ganz tolles Angebot.
Genau. Und für mich ist auch nochmal wichtig zu sagen, wenn man jetzt Student ist und eben sagt, man hat nicht genug Geld. Es sind ja 30 Tage kostenlos. Man kann sich die wichtigsten Podcasts folgen, wo man das Gefühl hat, oh ja, zum Beispiel Diagnostik habe ich auch so extra Listen entwickelt, dass man einfach guckt, ob da auch alles an Diagnostik gelaufen ist. Und das kann man ja alles kostenlos sozusagen einmal rein sich anhören, dann auch wieder raus, wenn man möchte.
Genau.
Genau.
Super. Genau, ich verlinke es alles und ich sage herzliches Dankeschön an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier nochmal so ein bisschen aufzuklären. Und genau, alle anderen, die jetzt noch sagen, boah, ich brauche noch mehr, die wissen dann jetzt auch, wohin.
Genau. Also vielen Dank für die Einladung, Alexandra.
Sehr gern.
Und ja, ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag für heute.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.